Wir steigen ein in den Advent, ins Feiern, dass Jesus Christus kommt. Das ist in aller Regel wirklich verbunden mit Freude, still, heimlich oder eher expressiv, je nachdem, wie man grundsätzlich drauf ist und wie man heute drauf ist. Das neue Leben zieht ein. Ich bin mir sicher, dass es vielen jetzt hier in diesem Raum so geht. Ich bin mir aber auch sicher, dass hier in diesem Raum so manche, einige, mehrere, viele sitzen, die davon überzeugt sind. Dieser Jesus Christus kommt, das neue Leben zieht ein. Aber das nicht so richtig fühlen, die das glauben, ja, aber sagen, ja, das ist richtig, dem stimme ich zu, aber ich spüre das nicht so. Mit dieser Stimmung, mit diesem Gefühl bist du wahrhaftig nicht allein. In der Bibel wird uns jemand vorgestellt, dem es exakt so geht. Jesus Christus kommt. Ja. Okay. Es ist der Täufer Johannes. Der Täufer Johannes hatte im Gefängnis von den Taten gehört, mit denen Jesus in diese Welt als Retter hineinkam. Darum schickte er einige seiner Jünger zu ihm, zu Jesus, und ließ ihn fragen, bist du wirklich der, der da kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Ich stelle euch zunächst mal kurz vor. Johannes der Täufer, der Powermann aus dem Neuen Testament, der Revoluzzer-Typ. Jesus rollt eher langsam in die Weltgeschichte, in die Geschichte Israels und auch ins Neue Testament hinein. Johannes der Täufer, der knallt rein, ist ein richtiger Feger. Jesus und Johannes sind ja fast gleich alt. Jesus und Johannes der Täufer sind verwandt. Seine Mutter Elisabeth, die Mutter von Johannes dem Täufer, ist vielleicht die Tante oder Cousine, das weiß man nicht so genau, von Maria. Seine Mutter Elisabeth, die Mutter von Johannes dem Täufer, ist relativ alt, als er geboren wird. Maria ist ungefähr 14, 15, das normale Alter für das erste Kind damals. Ich hatte gesagt, Johannes der Täufer ist so ein Revoluzzer-Typ. Er ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für das, was man heute pränatale Konditionierung nennt. Ihr wisst wahrscheinlich nicht, was das ist, darum mache ich es mal mit einem Beispiel klar. Als Gabi mit unseren Kindern schwanger war, da habe ich dann, als der Bauch sich wölbte, mich manchmal vor sie gesetzt, habe zur Gitarre gegriffen und habe dann vor dem gewölbten Bauch leise einige Lieder von Bruce und von Bob Dylan gesungen, damit in das Leben dieser Kinder von Anfang an Tiefe kam und Kultur und Klasse. Und das hat ja auch geklappt. Das nennt man pränatale Konditionierung. Das heißt, vor der Geburt wird schon irgendwie Einfluss ausgeübt. Wisst ihr, wie Johannes der Täufer pränatal im Bauch seiner Mama bereits bestimmt und geprägt wurde, was er für Töne gehört hat? Achtung! Jetzt hebt Gott seinen gewaltigen Arm und fegt die Stolzen samt ihren Plänen weg. Jetzt stürzt er die Mächtigen vom Thron und richtet die Unterdrückten auf. Den Hungernden gibt er reichlich zu essen und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Das hört er, wie das diese Maria singt oder ruft oder schreit oder was auch immer, während er noch im Bauch seiner Mutter Elisabeth ist. Und so wird er im Mutterbauch vorgeprägt. Und es ist klar, dass er kein Mann der leisen Töne werden wird. Und so taucht Johannes, ich bin immer noch bei der Vorstellung, so taucht Johannes dann kurz vor Jesus Christus auf. Nicht in besiedelten Gebieten, sondern draußen, da wo es wüstig ist. Markus hat sein Outfit beschrieben, Klamotten aus Kamelhaaren, zusammengehalten von einem Ledergurt, er isst Heuschrecken und Honig von wilden Bienen. Seine Message? Dreht um, denkt neu, ändert euer Leben. Gott wird jetzt seine Herrschaft aufrichten und sein Ding machen. Sein Job? Er ist Ansager für den kommenden Gott Jesus Christus. Und dabei, ganz wichtig, Johannes der Täufer ist nicht unbedingt der sympathisch einladende Typ. Er ist eher der Typ, ich stoß dich vor den Kopf, damit du anfängst zu denken. Nicht, sehr geehrte Damen und Herren, nicht, ihr Lieben, darf ich euch mal sagen, sondern, Zitat, ihr falschen Schlangen, ihr linken Pseudos, was macht euch so sicher, dass ihr zu Gott gehört? Ich habe mal ein paar Bilder, wo Leute Johannes den Täufer, nachdem sie von ihm gelesen hatten, Bibel studiert hatten, dargestellt haben. Ist von Hans Baldung Green, das ist ein aus dem Mittelalter, kann man so ein bisschen sehen, dieser Bart, dieses zerfurchte Gesicht, das ist eher so nicht der sanftmütige Typ. Ein ganz anderes Bild aus dem Film, aus dem Hollywood-Film, auch da kann man so ein bisschen den Charakter von Johannes dem Täufer erkennen. Der ausgestreckte Zeigefinger, der taucht am Schluss nochmal auf, ganz berühmt bei Matthias Grünewald. Das nächste Bild zeigt eigentlich nicht Johannes den Täufer, aber an diesen Menschen muss ich immer denken, wenn ich an Johannes den Täufer denke. Er ist für mich ein Johannes der Täufer-Typ. Mal gucken, wer ihn kennt. Rudi Dutschke, auch ein prophetischer Typ, auch ein Pullover aus Kamelhaaren. Ja. Und das ist das schönste, das berühmteste Bild von dem Isenheimer Altar. Wir haben es ja schon öfter gesehen. Da sieht man diesen Typen, der eben sehr, sehr lässig gekleidet ist. Die langen Haare, der Bart, auch wieder dieser ausgestreckte Zeigefinger. Wenn man das Bild im Ganzen sieht, dann sieht man jetzt in Richtung des ausgestreckten Zeigefingers den gekreuzigten Jesus Christus. Und darauf hat er immer wieder gezeigt, da hat er hingewiesen und in der linken Hand hält er dann eine Bibel. Dieser Johannes, dieser Bürgerschreck, dieser Gottesfreak, hat wohl was, ich bin immer noch bei der Vorstellung, hat wohl was Faszinierendes. Er zieht die Leute trotzdem an, die kommen und hören zu. Und denen posaunt Johannes zu, dass Gott anfängt, dass Gott ganz neu kommt und dass jemand kommt, der Gottes Ding machen wird. Und die Leute reagieren, die Leute fragen ihn, was sollen wir denn jetzt tun, Johannes? Und er gibt konkrete Antworten. Leute lassen sich taufen, um das auch noch auszudrücken. Wir wollen ganz neu anfangen. Auch Jesus kommt. Johannes ist erschrocken, als er ihn sieht und sagt, da ist er, aber den taufe ich doch nicht. Und Jesus sagt, bitte, ich möchte das genauso machen. Ich möchte dieses Zeichen auch setzen. Und dann sagt Johannes nochmal, der ist viel, 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 viel mehr als ich. An den wendet euch. Und dann schickt er seine eigenen Anhänger, die sich gesammelt haben. Überlegt mal, wie großartig das ist, was da für eine Persönlichkeit hintersteckt. Ist ja nicht einfach. Dann schickt er seine Anhänger weg von sich und sagt, Leute, ab jetzt hinter dem her. Der ist es. Geht weg von mir. Und er selbst macht aber auch weiter. Er ist total im Gottes-Freak-Revoluzer-Flow. Die Mächtigen vom Thron stürzen. Er wendet sich an Herodes, den Provinzfürsten, und kritisiert ihn, macht ihn an und kritisiert ihn wegen seines Lebenswandels. Er lebt mit der Frau seines Bruders zusammen und dann noch ganz viele andere Dinge. Er wird verhaftet und plötzlich ist mit dem Jesus-Freak, Gottes-Revoluzer-Flow, Schluss. Johannes der Täufer sitzt im Gefängnis. Und als er jetzt im Gefängnis sitzt, da bekommt er mit, was sich jetzt draußen mit Jesus Christus so alles tut. Alles das, worauf er gewartet hat, alles das, von dem er doch schon gesprochen hat. Er erlebt das Anrollen von Jesus Christus und stürzt in tiefe Zweifel. Ich lese nochmal. Als Johannes im Gefängnis hörte, was Jesus tat und wie er sich als der versprochene Retter zeigte, da schickte er einige seiner Jünger zu ihm und ließ fragen, bist du wirklich der, der da kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Was ist das für eine merkwürdige Frage? Jesus, Bist du dieser Typ, in dem Gott neu kommt? Oder müssen wir auf jemand anders warten? Ich hätte gerufen, Johannes, das hast du doch in den letzten Wochen selbst immer so gesagt. Du bist doch wie ein Stadionsprecher gewesen. Du hast immer wieder gerufen, und hier Gottes definitive Nummer eins, Jesus von Nazareth. Und jetzt ist der Anpfiff ertönt. Jesus Christus kommt ins Rollen. Eine Wellenbewegung geht durch Israel, und du fragst, hat das Spiel schon angefangen? Johannes, was ist das für eine merkwürdige Frage? Ich verstehe dich nicht. Woher diese Zweifel? Ich kann die Zweifel gut verstehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann das gut verstehen. Das ist keine theologische Frage. Nach dem Motto, ist es jetzt der, der im Alten Testament angekündigt worden ist? Wir checken das mal ab. Das ist überhaupt gar nicht die Frage. Ich kann ihn so, so gut verstehen. Denn er hat weitergemacht, nachdem er Jesus Christus begegnet ist. Er hat den Mund aufgemacht, sogar an höchster Stelle. Und er setzt jetzt für Gottes anbrechendes Reich, sitzt er im Gefängnis. Und jetzt hört er das, was Jesus Christus tut. Und die Frage, die ihm jetzt kommt, ist, ja und ich? Es ist keine theologische Frage, es ist eine persönliche Frage. Und die Frage haben wir alle immer und immer wieder. Wir glauben was, wir wissen was, wir sind davon überzeugt und fragen trotzdem, ach, und ich? Eigentlich sind das keine Glaubenszweifel. Das sind eigentlich Lebenszweifel. Das ist eine Lebenskrise. Ich verstehe seine Frage. Wisst ihr, wie die Frage eigentlich heißt? Die Frage von Johannes lautet eigentlich, Jesus, bist du der, der da kommen soll? Oder wie lange soll ich noch warten? Mit dieser Frage von Johannes will er nicht ein Bibelgespräch anfangen, sondern er rüttelt an seinen Gitterstäben. Er steckt im Gefängnis. Den Gefangenen Befreiung? Johannes will nicht über Jesus Christus diskutieren. Das wollen wir oft gar nicht, wenn wir ein Gespräch anfangen und diskutieren. Sondern Johannes schreit nach Jesus Christus. Weil er Jesus Christus kennt, stellt er diese Frage. Er braucht keine theologischen Infos, dass ein Rabbi kommt und erklärt ihm nochmal das Alte Testament und wie das zusammenhängt. Das hat er doch alles gesehen. Und von daher kommen die Fragen hoch. Ich brauche oft gar keine theologischen Infos. Ich habe vieles gesehen und erlebt. Und trotzdem kommen die Fragen hoch. Johannes fragt, weil er Jesus Christus kennt, weil er Erwartungen hat und weil er den Herrn kommen sieht. Und die Frage ist immer, und ich? Keine theologische Frage, eine persönliche Frage. Er fragt nicht von außen kritisch nach Jesus Christus, er fragt aus der tiefsten Beziehung heraus. Nicht die Frage eines Atheisten, sondern die Frage von einem, der gestandener Christ ist, gehört zum Mitarbeiterkreis. Klar, ich weiß, dass in Jesus Christus Gott kommt. Letzte Woche habe ich erst in der Kleingruppe darüber gesprochen. Und ich stehe dahinter. Aber warum sitze ich hier eigentlich weiter, wenn er kommt? Im Gefängnis meiner Arbeitsstelle. Im Gefängnis meiner Beziehung. Im Gefängnis meines Charakters. Im Gefängnis meines Körpers. Im Gefängnis meiner Einsamkeit. Ihr Lieben, so fragt Johannes. Und so fragen wir sehr, sehr oft. Und diese Frage kommt aus tiefstem Herzen. So ist es doch. Ja. Und es gibt sehr wohl gestandene Christen, die Schwierigkeiten haben zuzuhören, wenn jemand erzählt, wie toll er Jesus Christus erlebt hat. Und ich finde es toll, wenn gestandene Christen, wenn jemand anders erzählt, wie er oder sie Jesus Christus erlebt hat, dann sagen, ich erlebe das nicht so. Es gibt gestandene Christen, die Schwierigkeiten haben, von den großen Taten Gottes zu hören. Nicht, weil sie sagen, ist doch alles Quatsch, sondern weil sie sagen, warum ich nicht? Und eine Gemeinde ist dann eine Familie Jesu Christi, wenn Menschen in dieser Runde beides machen können, sagen können, ich habe diesen Herrn kommen sehen, letzte Woche. Und wenn im selben Moment jemand sagen kann, ach, ich habe ihn überhaupt nicht erlebt. Ich glaube, der kommt gar nicht mehr zu mir. Menschen sagen, warum ich nicht? Johannes fragt, warum ich nicht, Jesus? Das möchte er über seine Jünger transportieren. Jesus, ich möchte etwas mehr von deinem Advent erleben und nicht nur für meinen Banknachbarn im Gottesdienst. Was bringt mir das denn, Jesus? Kennt ihr die Frage? Was bringt mir das denn mit dem Beten, mit dem Glauben, mit dem auch immer? Jesus antwortet. Und es ist wichtig, das wird hier an der Stelle nicht gesagt, das kommt unmittelbar hinterher, dass Jesus eine ganz, ganz hohe Meinung von Johannes hat. Dieser Johannes ist ihm nicht irgendwie egal, sondern wird hinterher deutlich, wie sehr er ihn schätzt und mag und verehrt und liebt. Also antwortet er ihm. Folgendermaßen ist die Antwort. Geht zu Johannes zurück und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird die gute Nachricht verkündet. Er haut ihm alles das, kann man sagen, was er so schon weiß, haut er ihm um die Ohren, knallt er ihm Bibelstellen vor den Kopf. Was Jesus tut, ist, er sagt, Johannes, du hast recht mit deinen Beobachtungen. Du hast recht mit dem, was du erlebst, was dir zugetragen wird, was du hörst. Das passiert. Und ich, Jesus Christus, sage dir, ja, das ist der Grund. Ich komme und es tut sich was. Ich komme und es verändert sich was. Du liegst richtig. Da stecken wir jetzt drin, Johannes. Da stecken wir jetzt drin, auch du im Gefängnis. Du steckst mit da drin. Das ist die Bewegung, die sich jetzt hier auf dieser Erde vollzieht. Das, worauf wir gewartet haben, das passiert jetzt. Und das spiegel ich dir jetzt nochmal, Johannes, dir im Gefängnis. Denn du gehörst mit dazu. Du hoffst richtig. Du vertraust richtig. Du verzweifelst sogar richtig und verständlich. Aber damit bist du dabei. Das ist keine glatte Antwort. Das ist kein Darum. Jesus nimmt mit dieser Antwort, indem er ihm das spiegelt, aus seinem Mund nochmal sagen lässt, was sich hier tut, nimmt Jesus seinen Johannes rein in das, was hier passiert. Im Gefängnis ist er Bestandteil dieses Aufbruchs. Jesus nimmt Johannes rein in den Sonnenaufgang der Herrschaft Gottes, mit allem Hoffen und für ihn mit allem Bangen, mit allem, was schon jetzt ist, vielleicht bei ihm nur im Kopf, und was dem, was noch nicht von ihm erlebt wird. Ihr Lieben, auch das, was ich noch nicht erlebe, auch das, woran ich verzweifle, das gehört dazu. Zu diesem, dieser Herr ist mit mir im Aufbruch zu seiner Zukunft. Auch das, was ich vermisse, auch das, wonach ich mich sehne, damit stecke ich drin in dieser Bewegung, du, Bodo, hin zum neuen Leben. Auch mit dem, nicht nur mit den Highlights deines Lebens. Auch mein Bangen, auch mein, das vermisse ich, auch mein Weinen, auch bei Johannes das Rütteln an den Gitterstäben des Gefängnisses, das gehört dazu. Ja, das gehört dazu, wenn Gott im Aufbruch ist. Ich bin dein und du bist mein. Wir werden nie mehr geschieden sein. Das ist das Erste, was Jesus Johannes sagt. Und das Zweite, ein ganz kurzer Satz. Freuen darf sich, wer nicht an mir irre wird. Nochmal, das muss man hören insgesamt. Das ist nichts Glattes. Das ist kein Lebkuchen, den er jetzt bekommt. Das ist eher eine Nuss. Aber er bekommt was von Jesus Christus. Ja, sagt Jesus Johannes, das ist eine Spannung. Da kann man dran irre werden. Daran kann man zu Fall kommen. Johannes, das ist eine Spannung, in die du reingegangen bist, als du auf meine Arme gesprungen bist, als du dich an mich gehängt hast. Da ist auf der einen Seite dieser Christus mit dem neuen Leben. Und schon jetzt geht es los. Und das trifft ja auch auf uns zu. Schon jetzt geht es los. Johannes, Bodo, du bist Bürger der neuen Welt. Wenn du in diesem Moment, wenn ich hier oben tot umfalle, dann bin ich in Gottes neuer Welt. Schon jetzt gilt meine Liebe. Schon jetzt gilt meine Zusage. Du gehörst zu mir, du bist völlig neu. Das Alte ist vergangen, Johannes. Siehe, es ist alles neu geworden. Das sagte ihm. Und auf der anderen Seite dieses noch nicht. Noch nicht. Alles das, was ich lebe und erlebe und fühle, so vieles. Ich bin neu, aber noch nicht raus aus meiner Haut. Ich bin neu, aber noch nicht raus aus dieser Welt. Ich bin neu, aber noch nicht raus aus meinen Umständen. Johannes, du lebst hinter Gittern. Ja, du Kind der neuen Welt, lebst hinter Gittern. Und diese Zelle ist auf dem Weg zum neuen Leben. Und diese Spannung, schon jetzt, noch nicht, die zerrt an Johannes und die zerrt an uns und die reißt uns und die quält. Ja! Ich lebe mein Leben mit dem kommenden Jesus Christus und da zieht mich schon die Zukunft. Ich sehe die Lichter hier, die immer mehr werden in den nächsten Wochen. Ich sehe den Stern, alles Beispiele und Symbole für etwas, was die Wahrheit ist, was Power hat und Kraft und was mein Leben trägt. Aber da zerrt an mir das, was noch von gestern ist, sich aber immer noch mit ganz schön viel Energie bei mir aufplustert. Und dann sagt Jesus, wenn du daran nicht zu Fall kommst, dann bist du glücklich zu schätzen. Heißt das, dass die Antwort von Jesus auf dieses sich quälen von Johannes eine Herausforderung ist? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja. Glücklich zu schätzen sind die, die darüber nicht zu Fall kommen, dass sie mit dem neuen Leben im alten Leben leben müssen und werden. Keine Erklärung, kein Reden von einem Plan, kein darum ist das gut, Johannes, ich kann es dir erklären, verstehst du es jetzt? Ah, klasse, jetzt freust du dich an den Gitterstäben. Er rüttelt und er rüttelt und er rüttelt. Und so machen wir das oft. Jesus gießt ihm keinen Beton unter seine wackeligen Füße. Er lädt diesen Johannes, und das ist eine große Herausforderung, zum Sprung in seine Arme, die er nicht sieht. Und sagt, in dieser Spannung bist du unterwegs zum Glück deines Lebens. Also geh. Ja, ihr Lieben. Die Antwort von Jesus an Johannes ist eine echte Herausforderung, kein Candy. Und ich fühle mich dadurch wertgeschätzt. Er sieht mich und ich kann mich auch so darstellen. Meine Wirklichkeit ist größer als das, was ich sehe. Das zerrt an mir, aber meine Wirklichkeit ist größer. Und das Letzte. Ich merke an dieser Antwort erst richtig, was eigentlich Gnade bedeutet. Ich merke an dieser Antwort erst richtig, was eigentlich Gnadenpower bedeutet. Gnade, also ich werde reingenommen in Gottes neue Welt und Zukunft, ist ein Geschenk, wissen wir. Das wird nicht erarbeitet, das wissen wir. Das können wir uns nicht erleisten. Gnade ist unabhängig von unseren Möglichkeiten, das wissen wir und das ist toll. Gnade ist aber auch, das hineingenommen werden in Gottes neue Welt, ist aber auch ein Geschenk und unabhängig von dem oft, was wir kapieren und nachvollziehen können. Das, was über uns gilt, das, was meine Wirklichkeit ausmacht, dieses Du bist mein, das ist oft größer als das, was ich kapiere und nachvollziehen kann. Das wissen wir auch, das hat eine gewisse Logik, ist aber nicht immer so toll. Und jetzt kommt das Letzte. Und da steckt Johannes drin. Und da stecken wir auch oft drin, auch heute am ersten Advent. Gnade, dieses Geschenk, du wirst reingenommen in Gottes neue Welt, das wird auch wahrhaftig nicht immer von uns gefühlt. Das wird auch nicht immer von uns gefühlt. Das ist auch oft so viel mehr als das, was wir fühlen und empfinden. Und das ist nicht so toll. Das fühlt sich nicht so toll an, aber eigentlich ist es super, super, super toll. Das, was dieser herunterkommende Gott mir schenkt, der mir entgegenkommt, das ist mehr als das, was ich erleisten, erarbeiten kann. Das ist mehr, was ich denken und nachvollziehen kann. Es ist aber auch mehr als das, was ich heute fühle. Und das gilt nicht nur für den, der an den Gitterstäben rüttelt. Das gilt auch für die, die draußen vor dem Gefängnis steht und der es wunderbar geht. Auch für die gilt, es ist noch viel, viel mehr. Ja, ihr Lieben, sein Advent, seine Gnade, das Reingenommenwerden in Gottes neue Welt, das ist mehr und mächtiger und durchschlagender als das, was wir tun, was wir kapieren und was wir fühlen. Ich lerne heute am ersten Advent von diesem Dialog aus der Entfernung zwischen Johannes und Jesus, dass Jesus uns zumutet, dass wir ins Licht geholt worden sind und Dunkelheit erleben. Dass Jesus uns zumutet, erlöst zu sein. Und wir haben nur seinen Satz, Bodo, du bist erlöst. Und ich halte meine Gebundenheit, mein Eingeschlossensein in mir selber aus und erlebe das. Jesus mutet uns zu, ganz Christ zu sein. Ich bin voll und ganz Christ. Ich, Bodo Bäuscher, bin ein perfekter Christ. Denn er hat mich perfekt gemacht. Aber ich erlebe oft mich, Bodo, als unperfekt. Was ist mehr? Das, was ich bin, was ich tue, was ich kapiere, was ich erlebe oder was er mir zusagt? Dieser Jesus Christus, der da kommt, ist der Sieger. Aber schon hier kein Siegertyp. Und dieser Jesus Christus macht uns Loser zu Siegern. Aber oft nicht zu Siegertypen. Das reißt, bis wir eines Tages die Augen aufmachen und merken, ach, das war meine Zukunft, jetzt erlebe ich sie als Gegenwart. Das möchte ich in diesem Advent leben, ertragen und auskosten. Da hört man nicht immer die Glocken süß klingeln, aber da erlebt man den echten Sound der Herrschaft von Jesus Christus. Schmerzhaft, aber auch großartig, denn ich stehe im Leben. Amen. Lieber Herr, das ist Schwarzbrot, was du dem Johannes da zumutest. Das ist Schwarzbrot, was du uns zumutest. Aber wir merken sofort, ja, so ist es. Und so danken wir dir von ganzem Herzen, dass du größer bist als unsere Vernunft, als das, was wir fassen können und als das, was wir oft fühlen. Danke, Herr, dass du uns damit umschließt und umfasst. Danke, dass deine Arme um uns sind, auch wenn wir uns oft so nackt und bloß fühlen. Danke, du kommender Herr, dass du ein und alles bist und dass du uns in dein Ein und Alles einschließt. Hilf, dass wir uns gegenseitig auf diesem Adventsweg helfen und ermutigen und zuhören, auf die Schulter klopfen, auf dich hinweisen. Amen.